Heute bei Niemand muss ein Promi sein. Warum hauen die Kardashians sich auf die Schnauze? Was bedeutet eigentlich PDA und warum macht Ben Affleck das auf der offenen Straße? Ist Jeremy Renner ein ganz gemeiner Mensch? Und warum blockiert Daniela Katzenberger eigentlich alle Promis auf der ganzen Welt? Das und noch viel mehr heute bei Niemand muss ein Promi sein.
Dr. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Wir haben nicht abgesprochen, wer moderiert. Ist mir gerade
aufgefallen. Egal, wir machen es einfach. Wir machen es zusammen, okay? Okay? Mein Name ist Dr. Elena Gruschka.
Mein Name ist Max Richard Lessmann-Gonzalez.
Wir sind.
Niemand muss ein Promi sein.
Die verrückte Nudeln aus dem Internet.
Euer Quarantäne-Talk.
Wir machen einen Podcast zusammen über Prominente.
Die berühmt sind, das machst
ja!
du. Und ich mache über Prominente, die nicht so berühmt sind, das mache ich.
Cool, zusammen sind wir...
Niemand muss ein Promi
Max
sein.
Und Elena. So läuft das, wenn wir uns nicht absprechen. Dann ist pures Chaos. Wir sind vollkommen aufgeschmissen. Normalerweise haben wir Skripte hier so zu liegen, aber wie geil wir gerade einfach beide überhaupt nur Leere im Gehirn hatten. Wow. Tja, so ist das, wenn man sich nicht mehr darum schert, was Leute von einem denken, weil es so gut läuft, dass die Millionen auf dem Konto liegen.
So Claudia Obert-Style ist das. Eigentlich haben wir uns nur von Claudia Obert inspirieren lassen. Einfach auch mal einfach mal die Seele baumeln lassen, mal gucken, was passiert.
Schön. Ach, freue ich mich auf die zweite Folge.
Ich freue mich auch ganz doll. Das wird am Mittwoch passieren. Jetzt sind wir erstmal aber hier und jetzt am Montag und wir unterhalten uns darüber, was in der letzten Woche so los war. Man muss sagen, schon wieder Corona, wegen Corona ein bisschen wenig. Du hast gesagt, du hast aber einiges auf dem Zettel. Ich habe ein paar lustige Sachen, ein paar traurige Sachen und ein, zwei bedenkliche Sachen auch hier bei mir auf dem Zettel stehen. Und ich habe, was du wahrscheinlich schon längst weißt, endlich rausgefunden, was PDA heißt. Das ist keine Geschlechtskrankheit. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Das hat, glaube ich, mehrere. Eine PDA ist ja auch eine Spritze, die man bekommt, wenn man ein Kind bekommt in die Wirbelsäule.
Wirklich?
Ja, PDA.
PDA ist auch Public Display of Affection.
Ja, das haben wir aber schon mal besprochen, du kleiner Heinz.
Man könnte auch denken, dass es Penis Dick of Affleck ist, weil es geht auch um Ben Affleck.
Wir haben das in diesem Podcast schon mal aufgetischt.
Ich wusste das auch, dass wir schon mal darüber geredet haben, ja.
Ja, ja.
Das war mir schon bewusst, aber ich wusste es trotzdem nicht mehr. Ich finde es schön.
Ja, ja.
Ja. Okay, Public, wir sind wirklich Display aufgeschmissen. Wie fangen wir denn jetzt
Nein,
an?
Nein, hä? Ihr redet doch einfach weiter.
Rede einfach
ben
weiter.
Ben Affleck, genau, noch, ja. Rede.
Ben Affleck wurde mit seiner Flamme auf der Straße gesehen und die haben sich jetzt auch berührt und geküsst vor Fotografen und haben quasi sich PDA'd. Und ich habe immer nur gelesen, sie haben sich PDA'd und ich dachte, das ist was ganz Gruseliges irgendwie. Das klingt nicht wie Zärtlichkeit, oder?
PDA. Das klingt wie DUI, finde ich. Drive Under the Influence, so klingt es.
Sie haben sich auf
das
jeden Fall
ja was, das PDA. Ist das meiste, was Prominente machen, ist PDA und DOI. Die machen auch viel DOI.
Und ein Item sein auch, finde ich auch.
Also was ist denn ein Item sein?
Ja, die sind ein Ding, also die sind zusammen. Dann sind sie ein Item. They are an Item.
Das habe ich noch nie gehört.
Nee?
Nee.
Also Ben Affleck und, wie heißt sie nochmal? Ana de Armas. Ana de Armas. Ja. Sind ein Item, weil sie sich PDA'd haben öffentlich.
Und bald wird Ben wieder DIY und dann sind sie eventuell kein Item mehr.
Dann sind sie eventuell kein Item mehr. Item ist.
Aber das ist jetzt wirklich überhaupt kein Newsflash, Mann. Ich dachte, ich steige jetzt mal richtig steil ein, okay? Der Fistfight von Kourtney und Kim Kardashian.
Die haben sich geprügelt?
Oh mein Gott, Max, wo lebst du bitte?
Ich habe alle Newsseiten, die ich frequently absorbiere, durchgearbeitet hier an der
Redaktion. Ja, aber anscheinend nicht deine eigene, die niemand muss ein Promi sein, Ultra sind inzwischen eigentlich unsere redaktionell absolut First-to-Go-To-Seite, dass du da nicht warst.
Da war ich aber auch. Das habe ich trotzdem nicht gesehen.
Ich habe es natürlich live gesehen. Und zwar die aktuelle Staffel Keeping Up with the Kardashians Season 18 ist gerade gestartet. Und in der ersten Folge direkt prügeln sich Kim und Kourtney. Und zwar wirklich wow. Alter. Also für eine angehende Anwältin, die auch ein gutes Vorbild sein will, die vier Kinder hat und mit Kanye Hero West zusammen ist. Wow.
Also
es ist wirklich krass.
Gibt es Verletzte?
Richtig. Es gibt keine Verletzte, es ist ein ganz klassischer Geschwisterkampf. Ich erinnere mich ganz genau an diese Art von Prügeleien mit meinen Brüdern. Allerdings ist das tatsächlich, da war ich 10 oder sagen wir maximal. Das letzte Mal geprügelt habe ich mich mit meinem kleinen Bruder, da war ich vielleicht 18 und er 14. Und ich habe das Telefon aus der Wand gezogen, weil er zu viel telefoniert hat. Und dann ist er auf mich losgegangen, dann bin ich auf ihn losgegangen. Dann habe ich aber gemerkt, so, okay, das ist, kann ich nicht machen, weil der inzwischen einfach 3 Köpfe größer ist als ich. Eine Zeit lang konnte ich immer ihn so wegschieben. Und das ging nicht mehr. Also ich war einfach am Arsch. Ja, so Kopf festhalten. Und es war so, die sitzen zusammen in einem Zimmer. Und es geht darum, dass Kylie nicht zu einer Show fliegt von Balmain. Ja, und zwar sollte sie für eine Paris Fashion Week Show hat sie das Make-up entwickelt für die Models mit ihrer Kosmetiklinie zusammen. Das ist ein Riesending gewesen für alle. Also quasi Kylie Goes Couture in Paris.
Ja.
Und sie ist der Art Director und übt vorher an Kendall Schminken und wie die Looks aussehen sollen und so. Und ist total happy und soll danach eben auch noch als Model über den Laufsteg laufen. Als die Show closen, als Balmain-Model. So. Und das ist schon einfach ein Riesending. Plus, sie ist mit dem auch noch sehr gut befreundet und Kim auch. Und sie hat dann eine ganz schlimme Throat-Sepsis oder wie das heißt, also irgendwas am Hals so schlimm, dass sie nicht, wahrscheinlich eine Angina, dass sie halt nicht schlucken kann und nicht fliegen kann und gar nichts. Und ihre Mutter Kris Jenner ist schon in Paris mit Balmain zusammen und sie reden darüber, dass es jetzt bald losgeht. Also irgendwie, keine Ahnung, die Show ist am nächsten Tag. Und Kylie sagt aber, sie kann nicht fliegen, sie ist einfach zu krank. So. Und die stehen da halt so und dann überlegen sie die ganze Zeit, wer sonst fliegen soll und wer sonst kommen könnte. Dann fragen sie erst Kendall und Kendall sagt halt, sie kann nicht. Und dann sagt Balmain auch zu Recht, das ganze Ding ist darauf aufgebaut, dass Kylie Jenner die Cosmetic und den Look macht. Dann kann nicht irgendeine Kardashian kommen. Ja. Aber okay, wenn, dann Kim, weil die sind sich noch am nächsten. Und dann sitzen sie zusammen, sitzt Kim in L.A. irgendwo am Tisch und mit ihrem komischen Freund Jonathan und ihre Mutter schreibt ihr die ganze Zeit, kannst du bitte kommen? Und dann sagt Kim, bespricht das dann mit diesem Jonathan und sagt so, wir haben so lange versucht, unsere beiden Kosmetiklinien auseinander zu dividieren, weil Leute das immer in einen Topf werfen. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn, dass ich da über einen Laufsteg laufe, weil das ist genau das, was wir nicht wollen, dass alle Leute immer denken, das ist eins. Sondern wir versuchen das. Genau, dass man das halt trennt. Und es macht voll Sinn, was sie sagt. Und dann schreibt Kris Jenner ihr die ganze Zeit Nachrichten und Kim liest sie immer vor. Would 300.000 in cash change your mind? Ich nehme auch kein Percentage davon und so. Und Kim lacht halt die ganze Zeit, sagt immer so, and I'm begging you. Und sie sagt so, ey, es ist einfach zu krass. Und dann sind es irgendwann 500.000. Sie sagt immer so, ich kann es einfach nicht machen. Und es tut mir so leid, weil ich merke einfach, Kris dreht total durch, weil sie da in Paris sitzt mit diesem Contract und Kylie kann halt nicht fliegen oder will nicht fliegen. Und das, dann sagt sie, dass ihre Mutter halt so gewöhnt ist von ihr und Chloe, I would come on a deathbed. Ne? Also quasi, sie würde, selbst wenn sie sterbenskrank wäre, sie würde überall auftauchen, weil das halt ihr Work Ethic ist. Und dass es zwar auch nicht gesund ist, also es ist gar nicht so sehr so ein Diss gegen Kylie, sondern es ist eher quasi, um zu sagen, wir sind auch krank, dass wir das so machen. Chloe und ich, wir würden halt, egal wie krank wir sind, würden wir uns eine Steroid-Spritze geben lassen, sagt sie. We would have a steroid shot and get on a fucking
das
plane.
Das klingt so, als hätten sie das schon mal so gemacht, oder?
Ja, natürlich, klar. Also hat sie auch schon so gemacht.
Total auf Steroiden.
Und darum geht's eben. Und Kylie sagt dann tatsächlich diesen Gig ab und fliegt nicht und ist im Krankenhaus dann auch. Also sie ist dann auch wirklich sehr, sehr krank. Und es sitzen auf jeden Fall die Mädchen, also die Schwestern Courtney, Kendall, Kim und Chloe sitzen in einem Zimmer bei irgendjemandem zu Hause und chillen und sowas. Und dann erzählt, sagt das Kim, sagt so, ja, Mom ist das halt so gewöhnt, dass wir so eine Worth-Ethic haben, sagt sie zu Kendall. Und Kendall sagt so, was soll das heißen? Er sagt Kim, naja, du hast ja manchmal so Anxiety und hast ja auch schon Sachen abgesagt wegen deiner Anxiety und hast dann so, das stimmt auch. Und Kendall regt sich aber tierisch auf. Und dann mischt sich Courtney ein und dann sagt Kim, naja, dir sind halt Sachen einfach nicht so wichtig und das ist ja auch okay. Und in dem Moment rastet Courtney halt aus und sagt, das wäre halt der Narrative, dass sie immer diejenige, die ist, die faul ist und die workt ihren Arsch. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Sie arbeitet sich den Arsch ab. Und es ging in der letzten Staffel geht es darum, dass Courtney eigentlich aussteigen will, weil
und
sie ihren komischen Push-Ding haben. Bitte?
Und sich immer versteckt vor den anderen.
Genau, und eigentlich haben sie ihr dann gesagt, ey, wenn du nicht mitmachen willst, dann mach halt nicht mit, aber wenn du mitmachen willst, dann mach halt auch richtig mit so. Und dann hat sie sich anscheinend entschieden, richtig mitzumachen, hat aber schon in der ersten Folge gesagt, sie hat überhaupt keinen Bock. Eigentlich geht es die ganze Zeit nur in allen Interviews und in allen Gesprächen, ich möchte kein Glam, ich habe keinen Bock auf Glam, weil es immer darum geht, dass man geglammt wird, bevor man filmen kann. und dass sie nicht geglammt wird. Und dann sagt Chloe immer, ja, du musst doch kein Glam haben. Nein, Glam, Glam-Squad, also quasi aufgepimpt werden.
Und sie will quasi ganz natürlich vor die Kamera treten.
Nee, will sie halt nicht. Und dann meinte Chloe, ja, aber was ist denn dann die Solution? Ja, dass sie halt gar nicht filmt.
Okay.
Also das heißt, dann sagt sie so, would you go filming without glam? Und Courtney, no. Und dann immer so, ja, okay, aber dann geht's halt nicht. Es sei denn, du so. Und es ist ziemlich boring, weil sie halt die ganze Zeit sagt, sie hat keinen Bock. Und alle zu Recht sagen, du hast jetzt gesagt, du machst es, jetzt reiß dich what the fuck together.
Ja.
Und auf jeden Fall... In diesem Streit sagt sie dann halt so, was soll das? Steht so auf und sagt dann so, sag das nie wieder. Ich will nie wieder, dass du sagst, ich hätte keine Work Ethic. Und ist halt richtig aufgebracht und steht auf. Und Kim lacht halt so, lacht sie halt aus und sagt immer so, wow, jetzt chill mal. Und sie sieht dabei wirklich ein bisschen komisch aus, weil sie halt so viele Filler hat und so viel Hyaluron und Botox, dass sie halt wirklich ein bisschen freakig aussieht, wenn sie lacht. Und dann sagt Courtney, wenn du so lachst, siehst du einfach aus wie ein fucking Freak. Hör auf so zu lachen und stimmt halt auch so ein bisschen. Und dann schmeißt sie eine Flasche, also so eine Plastikflasche auf Kim. Kim steht auf und sie fangen so an so zu rangeln. Am Anfang lachen sie noch so ein bisschen, aber irgendwann fangen sie an sich so zu schubsen, zu rangeln. Und dabei gräbt Courtney ihre Fingernägel halt richtig fest in Kims Arm. Und die hat halt so richtig lange Gelnägel.
Ins Fleisch.
Und irgendwie Chloe und so finden es auch erst lustig und dann aber auch nicht mehr, weil es halt so ein richtiges Geschiebe und Geschubs ist. Irgendwann tritt Kim sie auch. Courtney sagt immer, du Freak mit deinem fetten Arsch. Also es ist richtig bösartig. Alter. Und dann irgendwann trennen sie. Und dann sagt nur irgendwann so, oh, did somebody get hurt? Und Kim guckt so ihren Arm an und sieht halt, dass da quasi diese Fingermarks sind.
Stecken die noch drin, und, die abgebrochenen.
Ja, so ungefähr. Und rennt hinter ihr her und sagt, du fucking Freak, wie alt bist du eigentlich, dass du deine Fingernägel mir... Und dann schlägt sie die mit der Faust und Courtney schlägt sie auch, versucht sie mit der Faust zu schlagen. Es sind immer so zwei Leute dazwischen. Und am Schluss erwischt Kim sie zweimal mit der flachen Hand im Gesicht. Also haut so ihr auf sie ein. Und Courtney irgendwie auch und dann trennen die sich und es ist ein richtig, also es ist nicht gestaged, es ist ganz schön witzig und ganz schön
dark.
Die Leute im Internet sagen so, das geht nicht, du bist ein Vorbild und sowas, aber da sage ich tatsächlich, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Wenn man sich innerhalb der Familie so schlägt, das ist natürlich unmöglich, aber man schlägt sich, das heißt nicht, dass man grundsätzlich Leute schlägt. Ich finde schon mit Geschwistern hat man so eine Art, die man
Vertrag.
Nur mit Geschwistern hat. Nee, sich so reizen zu lassen, dass man jemanden schlägt. Ich würde auch sagen, meine Brüder, gerade mein kleiner Bruder damals, konnte mich so fertig machen, dass ich den geschlagen habe, obwohl ich niemanden sonst schlagen würde, was total gelogen ist. Aber so, und ich finde dieses, oh, man ist voll gegen Gewalt und oh, das ist kein gutes Vorbild. Ich so, aber es ist auch einfach fucking Family.
Du sagst also, Gewalt innerhalb der Familie ist gerecht.
Naja, so eine Art von Gewalt.
Unter
das ist
Geschwistern.
Irgendwie so, man merkt
ja,
so,
ja.
Das ist unter Geschwistern und es ist so, man sieht so richtig, das ist 40 Jahre alte Wut und Kennen und sich auch schon oft so geprügelt haben. Es ist tatsächlich krass. Und Courtney ist jetzt ausgestiegen.
Ach, ist jetzt richtig ausgestiegen offiziell.
Ich weiß jetzt nicht, ob das ist natürlich immer zeitverzögert, aber jetzt hat sie quasi ein Statement dazu gesagt, nachdem es jetzt geehrt wurde. Ich weiß auch nicht, ob die sich, ich glaube, inzwischen haben die sich auch wieder vertragen, wie das dann natürlich so ist bei Geschwistern. Man verträgt sich dann ja auch einfach super schnell wieder und wirklich so Schwamm drüber mäßig. Es geht auf jeden Fall, wird das natürlich weiter noch thematisiert und Kris Jenner ist ganz traurig und Courtney ist aber auch wirklich schrecklich. Die ist ganz, ganz maulig und hat die ganze Zeit Anxiety und ist die ganze Zeit super busy und es geht nur um sie und um ihr, was ihre Bedürfnisse sind und sie will halt mit ihren Kindern abhängen. Das soll sie alles machen, aber dann soll sie es halt auch machen.
Ja.
Und ich finde dieses, oh, that gives me anxiety, kann ich nicht mehr hören bei amerikanischen Trash-Stars. Ich gebe dir gleich Anxiety,
du. Aber kannst du mir ungefähr ein Insight geben, was ihr jetzt an Geld so durch die Lappen geht, dadurch, dass sie da aussteigt, kann man das ungefähr wissen?
Naja, also ich glaube schon, dass die jetzt, ich glaube, Kim ist tatsächlich die Reichste natürlich, ne? Ich glaube, Kim und die Mutter, nee, und Kylie. Kim, die Mutter und Kylie haben am meisten Kohle. Ich glaube, Kendall auch, weil die halt so ein relativ, die hat keine Kinder und sowas. Die hat natürlich nur sich, die sie irgendwie verpflegen muss. Chloe hat auch inzwischen richtig viel Geld, weil sie durch diese Good Americans Jeans Linie irgendwie echt richtig gut verdient. Und Courtney hat halt nicht so wirklich ein Income, ne? Also die hat diesen Push-Dings, aber das ist ja was, da das ist nicht so.
Push ist quasi ihr Goop, ne? Oder wie ist das nochmal?
Genau, ja. Push ist ihr Goop. Aber das ist quasi ein.
Das ist auch so ein Satz, den niemand versteht, außer Frequent-Hörer dieses Podcasts.
Nee, das versteht jeder, der sich mit unseren Themen auseinandersetzt. Ja,
ja. Push ist ihr Goop.
Push ist ihr Goop.
Push ist ihr Goop.
Auf jeden Fall kannst du damit halt kein Mogul werden. Ne? Also es sei denn, du hast eigene Produkte. Du musst dann ja wirklich so Business machen und dann kriegt sie, glaube ich, gerade noch Prozente, wenn sie Sachen verkauft. Also ich weiß nicht, ob sie eigene Produktlinien tatsächlich hat, außer so ein Turban, der irgendwie so ein Stück Stoff ist. Also keine Ahnung.
Aber dann kann man ja tatsächlich wahrscheinlich den Vorwurf, also man versteht, warum sie sich davon reizen lässt, aber der Vorwurf ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Also es ist beides so.
Überhaupt nicht.
Sie hat halt anscheinend nicht ihr eigenes Ding und die anderen haben
eigentlich. Nee, und sie haben es immer wieder Thema, dass sie quasi auf nichts Bock hat und dann wollte sie mit Courtney zusammen so eine Sportlinie irgendwie machen und dann scheiterte das immer daran, dass sie zu spät zu den Meetings kam oder also sie hat wirklich kein Work Ethic. Mit Chloe, genau. Sie hat kein Work Ethic. Also das kann man einfach sagen. Sie hat keinerlei Arbeitsmoral. Und der Punkt ist auf jeden Fall angebracht, wenn man selbstbewusst ist und sich selber kennt und bei sich ist, kann man einfach sagen, ja, stimmt. Weißt du, also so kann man mit so Sachen ja auch einfach umgehen, dass man sagt, ich hast vollkommen recht, das muss ich dir auch zugestehen. Du bist halt eine Verrückte, die ganze Zeit arbeitet und dann noch Rechtsmedizin studiert und 4 Kinder hat. Ja. Nicht Rechtsmedizin, Rechtsanwalt wird. Und das stimmt ja einfach. Es ist ja einfach offensichtlich, dass es so ist. Da kann man einfach sagen, fair enough, weißt du? Und sie rastet aus, ihr geht's auch eh nicht. She's not in a good place and she's full of anxiety and full of shit. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte zu dem Geld, was sie an Geld verdient. Es gibt noch eine Szene vorher, wo sich auch Chloe ganz doll aufregt und zwar kommen sie rein zum Film und sie ist ja eh schon die ganze Zeit so anti und sie ist an ihrem Handy und dann sagt sie plötzlich so, why do I get this huge Rechnung für irgend so einen Costa Rica Trip, den sie gemacht haben. Das sagt sie plötzlich so on camera, obwohl das sowas ist, was so, man versteht nicht. Und dann sagt Kim so, was meinst du denn? Dann sagt Chloe irgendwann, dann müssen sie das halt so aufklären und das ist eine Rechnung, die sie von der Produktion bekommen hat, weil die Security von Kim in diesem Urlaub quasi in einem eigenen Economy normal Flugzeug geflogen sind. Und Kim sagt dann halt so, ich will das eigentlich gar nicht on camera besprechen, aber so, dann und dann sagt Courtney irgendwann, Chloe soll sich nicht einmischen und Chloe sagt dann besprich's doch nicht vor der Kamera und sag's nicht zu mir, dann mach das doch im Private, nicht während wir filmen. Und dann geht es quasi darum, dass Kim hat ein Flugzeug gechartert für alle, um nach Costa Rica zu fliegen und bezahlt quasi die Unterkunft und dieses Flugzeug. Und dann sagt Courtney, sie möchte gerne, dass Scott, also ihr Ex-Mann, auch mitkommt.
Ich habe gerade verstanden,
und
Gott.
Noch irgendjemand.
Dass Gott auch mitkommt.
Dass Scott und noch ein Freund auch mitkommen auf diese Reise. Ja? Und daraufhin hat dann Kim gesagt, okay, dann lasse ich meine Securities normal mit dem Flugzeug fliegen.
Ja.
So, also quasi ganz normalen Linienflug nehmen. Und das sind die Kosten, die hat sie dann hat sie zu Courtney gesagt, würdest du dann diese Kosten übernehmen?
Ja.
Weil ich zahle schon den Rest. Auch lustig, weil man immer denkt, dass diese Leute gar nicht über Geld reden, aber die reden halt dann auch intern über Geld so. Und dann hat Courtney wohl gesagt, ja. Und darum ging es eben. Und dann sagt sie halt auch vor laufender Kamera, ich verstehe nicht, warum ihr jetzt die Side of Production hier irgendwie einnimmt, weil eigentlich müsste die Produktion das bezahlen, weil das war Footage, was die benutzt haben für die Show. So, also es gibt dann auch noch so Insights. Es ist tatsächlich auch so, dass es so diese Ebene gibt, dass sie hat wirklich keinen Bock und das wird offen die ganze Zeit irgendwie kommuniziert und sie macht halt überhaupt nicht, was sie soll und da regt sie sich halt auch
aber dann ist ja, auf. Dann ist ja de facto, wenn ich das jetzt richtig verstehe, so, also wenn sie jetzt aussteigt aus dieser Fernsehsendung, für
dann
die
hat sie eigentlich kein Einkommen.
Dann hat sie kein Einkommen mehr. Krass.
Also sie hat wahrscheinlich dieses Goop, das wird ihr wahrscheinlich schon irgendwie, die macht natürlich Werbung dort, ne, und das ist ja wie auch Insta, also sie ist quasi ein Influencer mit einem eigenen Block. So.
Und ohne
aber
Bock.
Ist ja am
mit
Ende
Block
des...
und ohne Bock.
Nee, da hat sie schon Bock. Auf ihren Block hat sie Bock. aber das, davon wirst du nicht, ich weiß jetzt, keine Ahnung, das ist ja immer so, die hat da ihr Haus, wenn sie da nur drin ist und nicht rausgeht und
dann kann
nur noch
sie überleben.
Tütensuppe isst, dann kann sie überleben. Ist ja auch so die Frage, ob man sie einschränken kann. Ich meine, das Haus besitzt sie, das hat sie gekauft.
Ja.
Die wird jetzt schon auch irgendwie eine Art von Einkommen haben, aber.
Aber war es nicht so, dass sie ein geheimes Haus noch hatte? Oder wie hat sich das aufgeklärt?
Nee, da sind sie ja hinterher hergefahren, dass sie zu einem Freund gefahren ist und
okay.
Es schneit übrigens ganz schön bei mir.
Hier scheint die Sonne.
beruhigt mich ungemein.
Aber der See ist sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Das ist wirklich,
still und starr ruht der See.
Das ist wirklich hardcore.
Ja, das war doch schon ein ganz schön langes Thema. Damit haben wir schon 20 Minuten rumbekommen. Ich habe noch mehr Themen.
Ich fand das auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Und ich finde es auch einfach schön, wie du mir das immer erzählst, so dass ich das gar nicht gucken muss. Und du weißt
aber
natürlich,
verstehst du, dass ich es gucke? Es geht um was. Es geht um die Wurst.
Es geht um was. Ja,
es geht um die fucking Wurst.
Yeah.
Ich könnte auch noch mehr erzählen, was in der aktuellen Folge passiert ist, aber
Geld.
Muss ich auch nicht. Ja.
Ich habe ein Thema mit Geld und zwar geht es darum, dass Jeremy Renner, den wir kennen aus der Avengers-Serie als Hawkeye, der aber vorher auch in Hurt Locker mitgespielt hat und ich glaube auch in Black Hawk Down damals schon mitgespielt hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ein sehr reicher Mann. Sein Net Worth ist ungefähr 50 Millionen, wird berechnet. Und dieser Mann hat jetzt gesagt, ich habe eine 7-jährige Tochter mit seiner Ex-Frau Ava und er möchte die Unterhaltszahlung kürzen. Und zwar möchte er diese Unterhaltszahlung von, er spricht davon, dass es 30.000 Dollar sind, auf 10.000 Dollar runterkürzen, weil er sagt, jetzt durch die Corona-ganze Geschichte hätte er auch extreme Einbußen und er müsste jetzt mal gucken, wie er so klarkommt. Und hat jetzt gesagt, er würde jetzt nur noch 10 statt 30.000 Dollar pro Monat bezahlen können. Die Mutter Ava ist jetzt auf die Barrikaden gegangen, hat gesagt, also erstmal zahlt er gar keine 30.000, das stimmt schon mal überhaupt gar nicht. Und jetzt will er es trotzdem quasi um zwei Drittel reduzieren, das Ganze. Das bringt mich hier in eine total bescheuerte Lage. Und außerdem habe ich 7 Jahre in der Hölle durchgemacht mit diesem Mann. Und das wäre jetzt das Mindeste, dass ich wenigstens für meine Tochter irgendwie ein Auskommen habe und dass wir irgendwie beide zusammen klarkommen. Und da stellt sich für mich die Frage, ist jemand, der 50 Millionen Euro Networth hat, wirklich durch den Coronavirus jetzt so bedroht, dass er die Unterhaltszahlung an seine Tochter um zwei Drittel minimieren muss? Oder ist es
also
einfach ein bösartiger Mensch?
Also, das kann ich ganz präzise darauf antworten. Diese Networth-Geschichten, das ist quasi der geschätzte Reichtum von Leuten.
Und du meinst, da hängen auch die kommenden Projekte mit dran und so?
Das ist wirklich eine große Verarschung. Ich habe das selber bei Menschen mitbekommen, die mir sehr nahe stehen, die quasi berühmte Menschen sind, die geschätzt wurden in einer Scheidung und die, ich sage jetzt mal eine Fantasiezahl, auf 5 Millionen Euro geschätzt wurden.
Ja.
Und daran gerechnet, sollten sie den Unterhalt zahlen. Das war aber so, dass sie hatten diese 5 Millionen Euro nicht, sondern das waren quasi Firmen und Aufträge, die also quasi Verträge, die abgeschlossen wurden. Plus es ist diese Schätzung, die stimmt halt nicht. Das ist halt gut, wenn man sein Unternehmen verkaufen will, dann ist es gut, wenn der Wert hoch ist. Oder auch wenn man als Person irgendwie, was weiß ich, ist ja auch bei Spielern, oder ich meine, es ist ein bisschen schwierig, weil das in dem Fall ging es um eine Firma. Aber das ist ja so eine Art quasi, was das Einkommen ist. Und das wurde als Grundlage genommen. Und das war richtig schlimm, weil dieser Mensch musste dann sehr, sehr viel Geld zahlen. Der hat dann sich entschieden, das eine Einmalzahlung zu machen. Und musste einen Kredit aufnehmen und war über Jahre verschuldet, weil dann ist die Firma tatsächlich insolvent gegangen und alles das, was da geschätzt wurde, ist überhaupt nicht stattgefunden. Und deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, da bin ich sowieso immer so ein bisschen vorsichtig bei diesem, was Leute wert sind. Das sind dann auch Werbedeals. Oder ich habe das jetzt auch verstanden bei dieser Lieblingsdoku von mir, die ich gerade gesehen habe, dieses The Murder Inside Aaron Hernandez. Da gibt es so einen Phone-Call, wo er hat quasi einen 40-Millionen-Dollar-Contract unterschrieben. Daraufhin ist sein Net-Worth halt 40 Millionen. Und die Mutter sagt dann, sie will jetzt 2 Millionen haben. Und er sagt immer, Mama, ich habe das Geld nicht.
Ja.
Es ist nicht so, als hätte ich 40 Millionen auf meinem Konto. Das ist ein Vertrag über was weiß ich. Und da hängen Werbegelder dran, Prämien dran und so was. Ich bin nicht im Besitz von 40 Millionen Dollar.
Ja.
So, und das ist ja auch das, was, wenn man über die Topmodels redet, dass sie so 200.000 Euro Verträge bekommen, dann ist das quasi über Geld, was sie noch verdienen müssen. Die kriegen nicht 200.000 Euro in bar, sondern das ist quasi Geld über Verträge, die sie dann aber noch, über Aufträge, die sie dann auch noch machen müssen. Deswegen, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich befinde sowieso, aber da bin ich auch wirklich die Falsche, weil ich immer auch als Frau sagen würde, ich will dein Geld nicht. Also ich würde immer dafür sorgen, dass ich in einer Beziehung so gleichberechtigt bin, dass ich bei einer Trennung, dass keiner von dem anderen Geld bekommt. Hallo?
Ja, ich höre dir zu.
was ganz, ganz kurz war, Totenstille.
Ich höre zu. Ich finde das interessant. Ich möchte deinen Ansatz weiter verfolgen.
Und deswegen kann ich es immer so schwer sagen, weil da natürlich immer, es ist immer gekränkter Stolz, es ist immer Ego, es ist immer irgendwas, was jetzt nicht nur mit der reinen Sache und mit den Tatsachen zu tun hat und mit der Realität. Und da sind verletzte Gefühle im Spiel, deswegen kann ich das immer nicht, finde ich es ganz schwierig, das zu sagen. Ob sie jetzt recht hat oder er jetzt recht hat, weiß nur der liebe Gott.
Das weiß nur der liebe Gott. Ja, jetzt, wie du das illustriert hast, das macht dann für mich auch ein bisschen mehr Sinn, dass man sagen kann, okay, diese 50 Millionen, da hängen wahrscheinlich Projekte, die jetzt gerade ausgesetzt werden während der Corona-Krise, mit dran und sind mit eingerechnet. Und wer weiß, was der noch für Unternehmensanteile besitzt oder was auch immer, die jetzt auch gerade.
Ja, oder was man auch für feste Kosten. Ich meine, ich selber habe Kosten von 14.000 Euro im Monat, ja? Und ich bin einfach nur ein ganz normaler Mensch, weißt du? Und wie schnell dieses, man dann einfach, weißt du? Wenn ich schon 14.000 Euro feste Kosten habe.
Ist da der Hummer schon mit drin?
Nee, und da ist der Hummer nicht drin. Oh, den Hummer habe ich übrigens gestern gemacht. Ich habe den Hummer gestern gemacht. Der Hummer, wow, dieser Hummer. Ich würde gerne ein Foto zeigen. Also ich habe diesen Hummer gestern aufgetaut. Ja. Er war tatsächlich noch ganz in Schuss, also mit allen mit Krallen und Fingernägeln und Haaren und allem, was die so mit sich bringen.
Fell. Und trägt jetzt das Hummerpelz um den Hals. Den Hummerpelz.
Und der war so klein. Der war so klein, dass ich wirklich, da wollt ihr mich verarschen. Und der für 8 Euro, nein, das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe dann diesen Hummer, weil wir waren zu viert und zu dritt waren wir. Und ich musste noch mal kurz durchzählen, wie wir waren. Eins,
aus
drei, wir waren drei.
Nein. Wir waren natürlich nur zu dritt. Ja, niemals wären wir zu viert gewesen.
Und ich habe Hummerpasta angekündigt.
Ja.
Und ich hatte aber nur einen aufgetaut. Ich hätte natürlich auch für alle vier aufgetaut, aber ich habe gedacht, einer reicht für eine Hummerpasta. Und habe dann diesen einen armen, kleinen, krüppeligen Hummer aufgetaut. Und habe ich was ganz Schlaues gemacht. Also ich habe dann ihn zerteilt, aufgeschnitten, zerteilt, habe das Fleisch rausgeholt. Es war wirklich eine Handvoll Hummerfleisch. Also es war wirklich ein Witz. Die Krallen, alles rausgenommen, Fingernägel, alles, alle Teile, die man essen kann, habe ich genommen. Und dann habe ich was ganz Schlaues gemacht. Das würde ich euch auch empfehlen.
Wie viel Gramm Hummerfleisch? Hast du es gewogen?
Das waren vielleicht 80 Gramm.
Ja.
Also wirklich wenig.
Ja.
Wirklich wenig, also eine Handvoll. Und dann habe ich auch was super Schlaues gemacht, weil ich einfach per se super schlau bin und habe ganz viel Butter in einem Topf geschmolzen. Und habe dann alle Hummerteile, außer den Kopf, weil da ist so ein ekliges Zeug drin, was dann so bitter wird. Aber quasi alles, die Schwanzflossen, die Krallen, die Haken, alles.
Ja.
Alles. Die Wurfzähne, die alles, habe ich dann in dieses Butterding gemacht,
ja.
Und habe das eine halbe Stunde da drin kochen lassen. In dieser Butter,
ja.
Mit Salz.
Du hast ausgekocht.
Und habe dieses dann ausgezuzelt, also wie wenn man so eine Knochensuppe macht.
Ja.
Und dann habe ich Zwiebeln angebraten, Knoblauch angebraten, dann habe ich eine Packung geschnittene Tomaten, eine Dose gestückelte Tomaten reingemacht, Sahne, Creme fraiche, dann diese Hummerbutter. Und dann habe ich diese Hummerteile ganz klein gemacht, das auch reingemacht und es war unfassbar lecker. Gut, alles mit Butter, Sahne und Creme fraiche ist lecker, aber es hat tatsächlich auch einen Hauch von Hummergeschmack gehabt und das war richtig lecker. Und dabei haben wir die Lindenstraße geguckt, die letzte Folge.
Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Übrigens fällt mir jetzt gerade ein, Ella Ruscher, wir können das ja mal ganz kurz sagen. Für Leute, die jetzt interessiert sind an Rezepten und denken, was kocht eigentlich Dr. Ella Ruscher sonst so, wenn sie gerade keinen Hummer
und
kocht?
Und was kocht Max Richard Lessmann González eigentlich?
Genau.
Das will ich auch mal wissen.
Der kann sich jetzt schon darauf freuen, dass, wenn ich mich nicht alles täusche, schon am morgigen Tag eine Folge darüber erscheint. Und zwar nicht bei uns, sondern bei Quarantänehelden. Da könnt ihr mal in eure Podcatcher reinhacken und mal gucken, ob ihr mal Quarantänehelden folgt, weil da gibt es heute schon eine erste Folge von Troja Diebel, die hat da jemanden interviewt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher wen, aber das könnt ihr euch mal anhören, da vereinen sich nämlich 13 Podcasts, um auf Quarantänehelden aufmerksam zu machen. Quarantänehelden.org ist eine Website, auf der man sich verbinden kann mit Menschen, die Hilfe brauchen in dieser Situation oder aber sich mit Menschen verbinden kann, die helfen, wenn man selber Hilfe braucht bei irgendwelchen Tätigkeiten. Genau, da erscheinen 13
Podcasts. Und wir haben bei Podimo auch weitere Folgen, können wir auch sagen, einfach an dieser Stelle.
Ja, Bei Podimo gibt es auch den heißen Scheiß. Bei Podimo Extrablatt muss man da suchen. Niemand muss da brauchen sein. Extrablatt heißt da unsere Spezialabteilung. In dieser Spezialabteilung gibt es zum Beispiel, jetzt habe ich mit Dr. Elna Gruschka über die Wendler-Dokumentation gesprochen. Oder aber ich habe mit Vis-a-vis, der großartigen Vis-a-vis, über Temptation Island gesprochen. Und das wird beides auch fortgesetzt. Also wir werden über den Wendler und auch über Temptation Island auch noch weitere Folgen in den nächsten Wochen machen. Da erscheint immer und mittwochs eine neue Folge.
Und über Kochrezepte wird auch, haben wir gesagt, ne? Und das ist ja eigentlich gerne, weil auch, uns das ja so einen Spaß gemacht hat, ne? Über Kochen zu reden. Ich liebe es, über Kochen zu reden. Ich weiß nicht, ob die Leute es auch lieben, aber wir können es ja mal ausprobieren.
Wenn ihr es auch liebt, dann kommt in die Ultras-Gruppe und schreibt ganz laut. Schreibt ganz laut, finde ich gut. Schreibt ganz laut, wir wollen Rezepte. Dann werden wir das regelmäßig auch auf Podimo weiterhin so machen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, ich möchte über das Thema der Woche für mich reden. Das ist nur ein kleines Thema, aber es ist für mich das. Ich habe schon den ganzen Morgen darüber gelacht und ich möchte jetzt mit dir gemeinsam ein bisschen darüber lachen. Und zwar ist einer der interessantesten Instagram-Accounts für mich der Account von Britney Spears.
Ja! Oh Gott! Ja!
Es ist ja alles auch immer so ein bisschen bittersweet, weil natürlich macht man sich auch ein bisschen Sorgen um sie. Sie sieht nicht ganz stable aus. Es gab ja, da haben wir gar nicht drüber geredet, vor ein paar Wochen ein Eklat, weil sie immer nur Bilder vor der gleichen Wand mit dem gleichen weißen Badeanzug gepostet hat und alle Leute gesagt haben, poste doch mal was anderes. Dann hat sie gesagt, ich finde mich aber so am schönsten, lass mich doch mal jetzt in meinem weißen Badeanzug vor der weißen Wand hier stehen. Und jetzt hat sie angefangen, in der Quarantänezeit ordentlich Sport zu treiben und hat auch erstaunliche Erfolge erzielt in dieser kurzen Zeit, in der sie Sport macht. Nach 4 Tagen Quarantäne hat Britney Spears das Unglaubliche geschafft. Und zwar hat sie die 100 Meter im Sprint in 5,7 Sekunden zurückgelegt. Wenn die Leute sich jetzt denken, 5,7 Sekunden, das klingt ja ganz schön schnell, kann ich dazu sagen, ja, 5,7 Sekunden klingt sehr schnell. Es sind nämlich 4 Sekunden schneller als der Weltrekord von Usain Bolt. Und Britney Spears hat dazu einen wunderbaren Post gemacht. Und zwar hat sie diese Zeit gepostet von sich und hat also quasi abfotografiert von ihrer Uhr, von ihrer Tracking-Uhr, diese 5,7 Sekunden und hat dann dazu geschrieben, endlich habe ich es geschafft, ich habe die 5 geschafft, ihr müsst einfach nur an euch glauben und einfach durchziehen und durchpushen, dann könnt ihr alles schaffen. Ich wollte gerade mal gucken, mittlerweile ist dieses Foto leider gelöscht.
Aber ist es vielleicht 100 Feet gewesen?
Was meinst du?
Sind es vielleicht 100 Feet gewesen oder hat sie wirklich 100 Meter?
Es ging wirklich um 100 Meter. Und sie hat dann auch noch geschrieben, sonst schaffe ich immer zwischen 6 und 7 Sekunden. Und bei meinem allerersten Mal habe ich 9 geschafft. Aber jetzt
ist sie verrückt geworden?
Das ist so genial. Was meinst du?
Ist sie verrückt geworden?
Ja, eventuell ist sie verrückt geworden. Sie hat dann aber auch direkt im Anschluss, also nachdem das Internet Balloonix gegangen ist, Besucher gegangen ist und mein Lieblingstweet dazu war von einem relativ großen Twitter-Account, der so 500.000 Follower hatte, hat einfach nur jemand ein Bild gepostet von Britney Spears und hat dazu geschrieben, I believe her. Das war nicht so gut.
Ja, aber es gibt dazu keine Aufklärung von ihr, nur dass das Foto jetzt gelöscht ist.
Sie hat dann einen Post gemacht und hat gepostet, ja Leute, natürlich war das nur ein Spaß. Ich weiß doch, dass Usain Bolt der Weltrekord mit 9,7 der Weltrekord ist, aber irgendwie glaubt man ihr das nicht so richtig, finde ich. Ich glaube, da ist irgendwie ein Mix-up passiert. Ich glaube nicht, dass das ihre Art von Humor ist. Also wenn,
nee, das wäre lustig, wenn das ihre Art von Humor wäre. Wenn das alles ein Act wäre.
Ich fand's so genial. Also wie gesagt, ich seit 3 Stunden muss ich immer wieder kurz dran denken. Und
das ist wie ein Kleinkind, was einfach sagt, was einfach sowas behauptet. Es hat was ganz Kleinkindartiges. Ich kenne so 7-jährige Kinder, die so sind.
Ja, und so ein bisschen All-American Donald Trump-artig ist es auch. Einfach zu sagen, ja, ich habe bei mir zu Hause so im Privaten den Weltrekord im 100-Meter-Sprint. Einfach habe ich jetzt einfach gebrochen.
Es ist normalerweise
breche ich den auch immer, aber jetzt habe ich ihn nochmal richtig gebrochen. Finde ich schon richtig.
Das ist sehr lustig. Ich habe noch, da sind 2 Namen gefallen, also einmal Trump und Britney Spears. Also Trump ist ja gerade so, hat so einen riesen Shitstorm wegen, hast du mitbekommen, weil er getwittert hat, dass er die beste Quote hat, seit, also so wie Baseball und so, mit seiner alltäglichen Corona-Ansprache. der super stolz darauf ist, dass Ratings up the air sind. Und er denkt, sieht halt an ihm, weil er so ein geiler, unterhaltsamer Typ ist. Und er da auf einen riesen Shitstorm bekommen hat mit wow. Also einfach nur wow, kann man einfach so stehen lassen. Ja. Und zu Britney Spears, da habe ich nämlich was anderes gelesen. Und Britney Spears ist ja bislang immer heißblütige Republikanerin gewesen, also auch wie Taylor Swift früher, beziehungsweise eher nicht politisch, aber wenn politisch, dann eher bei Bush damals vor allem. Und sie hat jetzt was gepostet von ein paar Tagen, dass es eine Umverteilung des Kapitals und den Strike geben soll. Und es quasi hat ganz sozialistische Ansichten gepostet.
Okay.
Sie jetzt quasi ein Revoluzzer wird. Es war quasi nicht selbst geschrieben, sondern sie hat eine etwas so einen Spruch, einen kalenderartigen Spruch von wegen, dass die Krise jetzt, dass man halt Community, dass die Community stärken muss und dass dass man sich quasi gegenseitig füttern, we will feed each other und dass man zusammenstehen soll und dass die Kommune nicht nicht zerstörbar ist und dass man das das Wealth reorganisieren soll, also man soll das die Umverteilung des Kapitals und zum Streik hat sie aufgerufen.
Das finde ich interessant.
Finde ich auch gut. Ich meine, es macht total Sinn, einfach inhaltlich, finde ich. Aber dass sie das auch so sieht.
Ja, vor allem, wenn die schnellste Frau der Welt das sagt, dann würde ich das aber auch glauben.
Ja. Warte, was habe ich hier noch? Ich habe von Punkt 12 geguckt. Ich habe mal eine Frage an dich. Du wirst dich auch an nichts erinnern, wenn du schon nicht weißt, dass wir über PDA schon geredet haben. Mag ich eigentlich Shia LaBeouf?
Ich glaube schon.
Ich erinnere mich nicht, ob ich den mag oder nicht mag, aber ich würde auch sagen, ich mag ihn. Der passt irgendwie zu dir, finde ich. Ja, aber wir haben schon mal viel über ihn geredet und ich weiß nicht, ob ich ihn mag oder nicht, aber ich glaube ja. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich James Franco und Jared Leto mag, weil das ist eine Person für mich. Shia LaBeouf, James Franco und Jared Leto sind eigentlich eins. In anders, in verschiedenen Ausprägungen.
Ja, in verschiedenen Stadien sind, vielleicht auch.
Ja, verschiedene Tageszeiten. Die sind irgendwie eine Person. Und Jared Leto mag
so
ich nicht.
So wie Pokémon, weißt du?
Ja. Jared Leto mag ich nicht.
Jared Leto mag ich auch nicht. Das liegt aber bei Jared Leto vor allem daran, dass er fürchterliche Musik macht.
Mhm.
Finde ich.
Das kann man irgendwie jemandem nicht verzeihen.
Nee.
Shia LaBeouf hat auf jeden Fall, wurde er mit seiner Ex-Frau gesichtet, Mia Goth.
Ja.
Die sind getrennt. Die haben 2016 geheiratet, nach einer vierjährigen Liaison. Da war sie 22. Jetzt ist sie 26. Fand ich irgendwie alles ganz schön früh. Und nach einer vierjährigen Liaison, da war sie 18, als sie was miteinander hatten. Erst 33, also 7 Jahre alt. Das ist für beide schon ganz schön jung, so früh zu heiraten. Aber wir hatten sie beide ihre Wedding Bands an und haben auch PDA in der Öffentlichkeit gemacht. Eine PDA gelegt gegenseitig ins Rückenmark.
Sie hatten ihre Wedding Bands an.
Ja, das, ihre Eheringe heißt das.
Ach so. Das sind so Freundschaftsbänder vom.
Wedding Band hast du noch nie gelesen?
Hab ich noch nie
du liest
gelesen,
immer nur deutsche
Band.
Presse, nee, ne? Wedding Band ist Ehering.
Ich habe Wedding, doch, jetzt ganz ehrlich, ich habe Wedding Band gelesen und ich dachte immer, das wäre eine Band, die auf einer Hochzeit spielt.
Oh wow.
Wirklich, nein, dachte ich wirklich. Ehringe. Dachte ich
wieder
wirklich.
Was gelernt. Das ist auch eine Lernsendung.
Wir sind Unterhaltungs-
dann habe ich noch.
Also
ich habe eigentlich. Wir sind jetzt schon fast durch. 38 Minuten. Aber ich wollte eigentlich 1:1 heute über das reden, was bei Punkt 12 gesagt wurde. Bei den Promi-News.
Ja.
Aber das ist zu boring. Aber ich sag's trotzdem. Die Katzenberger blockiert ganz viele andere Promis bei sich. Unter anderem Gerda Lewis, Pietro Lombardi und noch irgendjemanden.
Evelyn Bodecki.
Angelina
auch.
Heger. Evelyn Bodecki und man fragt sich, warum tut sie das? Und sie hat sich nicht dazu geäußert. Das fand ich irgendwie ganz, ganz langweilig, aber irgendwie auch interessant, weil dann sich Pietro Lombardi und so alle dazu geäußert haben, wieso blockiert sie uns? Und es wäre mir wirklich egal, wenn mich.
Also ich habe eine Theorie dazu.
Will die einfach nicht zugespammt werden.
Ich habe eine Theorie dazu. Ich glaube, dass Daniela Katzenberger sich überlegt hat, wie kann ich Schlagzeilen machen? Das überlegt sie sich ja eigentlich seit 20 Jahren gefühlt, seit man die irgendwie hat. Wie kann ich Schlagzeilen machen? Und jetzt hat sie sich überlegt, jetzt bin ich in der Isolation und kann quasi nach außen dann gar nicht mehr so richtig agieren. Und mal gucken, ich suche mir jetzt so ein paar Leute aus, die es auf jeden Fall kränken würde und die es auf jeden Fall thematisieren würden auch. Und so nacheinander, immer auch so mit 2 Tagen Abstand, blockiere ich mal einen auf Instagram und guck mal, ob es denen auffällt. Und dann hat sie natürlich auch so ein paar Kandidaten rausgesucht, jetzt auch in der Zukunft, glaube ich noch, die dann jetzt auch jeden Tag gucken, ob Daniela Katzenberger sie schon blockiert hat oder nicht. Und das wird jedes Mal eine Nachricht sein. Also weißt du, das ist so ein bisschen
ja,
so wie,
aber,
wer hat jetzt schon
gedacht?
Alles Corona von den berühmten Leuten? Wer ist jetzt schon von Daniela Katzenberger blockiert
worden? Aber hättest
worden?
Du das gedacht? Das, also meinst du, das ist so vorhersehbar, dass wenn, dass sie denkt, oh, wenn ich jetzt Gerda Louis blockiere, dann ist jetzt eine Schlagzeile bei RTL? Also das hätte ich jetzt
schon
nicht gedacht.
Ich glaube, darauf baut Daniela Katzenberger ja ihre ganze Karriere auf im Prinzip, dass sie sich immer überlegt, was ist das Nächste, worüber geschrieben werden kann. Das ist ja quasi
eigentlich
die Kardashian-Karte.
Ich meine ganz im Ernst, dass man Gerda Louis blockiert, ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Das ist doch nicht eine Schlagzeile, das ist einfach normal.
Ja, finde ich auch. Aber Pietro Lombardi finde ich nicht, dass man den blockieren sollte.
Findet Pietro Lombardi auch nicht.
Wir müssen aber über einen anderen Teil der DSDS-Jury vielleicht nochmal ganz kurz sprechen, aber nur ganz kurz, beziehungsweise ein nicht mehr Teil der DSDS-Jury, nämlich Xavier Naidoo hat sich jetzt zu Wort gemeldet zu den ganzen Sachen, die da los waren. Hast du dir das auch angeguckt?
Wow, ja, krass.
Wirklich beängstigend, ne?
Ja.
Also er hat sich geäußert dazu, dass er jetzt quasi nicht mehr in der Jury ist und hat auch gesagt, er versteht das auch von RTL, aber er würde weiterhin natürlich zu seiner Meinung stehen und es wäre ihm auch wichtig. Und er hätte das alles sowieso auch nur gemacht, um eine breite Öffentlichkeit für sein neues Album zu haben, auf dem sowieso Inhalte sein werden, die so schlimm wahrscheinlich sind, dass er, also er sagt selber, damit wäre sowieso, hätte er sich sowieso so ins Auskatapultieren, wird er sich so ins Auskatapultieren, dass er sowieso im Mainstream-Medien nicht mehr stattfinden wird. Ne, hat er jetzt schon angekündigt.
Wahnsinn, beängstigend.
Last time auf der großen Bühne stattfinden, bevor alles over ist. Und hat dann auch so Sachen gesagt, wie er würde den Deutschen raten, sich nicht an Deutschland und den Deutschen zu versündigen und sie sollten sich nochmal informieren über verschiedene geschichtliche Ereignisse. Also er ist ja auch der Meinung zum Beispiel, dass Deutschland keinen Friedensvertrag hat, dass Deutschland nicht unabhängig ist, sondern quasi immer noch ein besetztes Land ist und diese ganzen Sachen. Und hat dann am Ende noch 2 schreckliche Lieder von rausgehauen, wo die auch wieder ganz krude Sachen verbreitet haben. Und hat auch gesagt, er geht nicht wählen, man sollte nicht wählen gehen, weil es ein unrechtes System ist und wir das nicht unterstützen sollen. Also es war, er hat das ganze Paket nochmal abgeliefert.
Er hat gesagt, er hat die Reichweite von RTL genutzt, um seine neue Platte zu promoten, die genau dieser Tenor ist. Und damit hat er jetzt quasi alle Leute, die seinesgleichen, also die quasi auch so denken, erreicht über Massenmedien. Und ich habe richtig Angst vor diesem Anruf. Ich glaube, ich werde es mir nicht anhören.
Ich habe auch drüber nachgedacht, ob wir jetzt darüber reden wollen, weil wir dann das Prinzip ja weitertragen, aber ich fand es trotzdem einfach eine.
Ja, ich finde einfach, Leute, hört euch das Album nicht an. Das ist mein Aufruf, bitte. Einfach gar nicht anhören, nicht streamen, nicht klicken, gar nichts. Einfach ignorieren, bitte.
Ja. Ignoriert ihn. Ban Xavier Naidoo.
Don't feed the fucking trolls. Oh, ich bin ganz, ganz vehement gerade gewesen. Beides, dass ich gesagt habe, ignoriert es und don't feed the trolls. Schäme ich mich beides irgendwie dafür. Es war irgendwie überhaupt nicht meine Tonalität. Aber ich meine es trotzdem so.
Ja, der Xaver. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Mann, Mann, Mann.
Jetzt sind wir auch am Ende angelangt, mein Schatz.
Wir sind wirklich am Ende. Also das ist wirklich...
Das war eine super Folge. Ich habe ganz viel geredet. Das ist super. Ich liebe es, wenn ich die ganze Zeit reden darf.
Ich fand es auch eine tolle Folge. Ich höre dir auch sehr gerne zu. Und ich habe sehr viel über die Kardashians gelernt. Ja.
Ich fand's schön.
Wir hören uns ja schon am Mittwoch in der Nacht wieder.
Ach,
Donnerstag
Gott, ja.
Erscheint
Leute.
Die neue Folge Promis unter Palmen, wenn wir dann über die am Mittwochabend um 20.15 Uhr ausgestrahlte Promis unter Palmen-Episode reden und da auch mit dem ausgeschiedenen Kandidaten oder der ausgeschiedenen Kandidatin ein kleines Interview haben werden.
Das ist so eine tolle Folge. Es ist eine krass gute Folge. Wir haben sie schon gesehen. Es ist wirklich, Leute, schnallt euch an.
Ja.
Get yourself ready, es ist so gut. Oh my fucking God.
Yes, tut das. Genau, Podimo haben wir gesagt. Wir haben auch gesagt, Quarantänehelden. Wir haben gesagt, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sind, niemand muss ein Promi sein. Yeah. Macht's gut.
Yeah.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.